Jetzt in der Predigt von heute Morgen geht es um die dritte Reformation. Die erste Reformation begann ja 1517 in Deutschland mit Martin Luther, dann nur 3 Jahre später in der Schweiz mit Zwingli und fast gleichzeitig dazu ereignete sich bereits eine zweite Reformation, nämlich die Reformation durch das Täufertum. Wir haben uns ja schon an 2 Sonntagen mit dieser zweiten Reformation beschäftigt. Wer das verpasst hat, darf die Predigten gerne runterladen aus dem Internet. Und dann, nach eben gut 150 Jahren, war bereits wieder eine dritte Reformation nötig. Und diese dritte Reformation geschah dann 1675 durch den erwecklichen Pietismus. Ich werde später noch etwas zu diesem Namen sagen, Pietismus. Aber zuerst vielleicht die Frage, warum war nach nur gut 150 Jahren bereits wieder eine neue, eine dritte Reformation nötig? Ganz einfach, weil die erste Reformation weitgehend damals keine lebendige Bewegung mehr war. Das sehen wir immer wieder in der Geschichte. Weil die erste Reformation weitgehend erstarrte im Formalismus, das zeigte sich in der Verwahrlosung des Volkes, der Menschen nach dem Dreißigjährigen Krieg und das zeigte sich auch in der Rechthaberei und im Gezänke, das damals üblich war unter den Theologen. Und darum heute Morgen das Thema die dritte Reformation, der erweckliche Pietismus. Und wir haben das Thema jetzt noch ein bisschen fokussiert, weil eben morgen der Schulbeginn ist und weil wir doch einige Lehrer da haben. Wir haben das Thema so fokussiert, wie es hier steht, wie der Pietist August Hermann Francke die Pädagogik in Europa prägte. Denn dieser August Hermann Francke galt ja als einer der Väter des Pietismus. Aber er war dieser Francke. August Hermann Francke wurde 1663 in der Stadt Lübeck in Deutschland geboren. Als er 7 Jahre alt war, starb sein Vater. Aber weil er aus sehr reichem Hause kam, durfte er dann trotzdem eine Privatschule besuchen. Das durften die wenigsten Kinder damals, weil das Schulgeld fehlte, das man bezahlen musste. Aber August Hermann Francke durfte also die Privatschule besuchen und dieser August Hermann Francke war ein äußerst begabter und lernbegieriger Kerl. Schade sind die Schüler nicht mehr da. Der war so lernbegierig und so schlau, dass er mehrere Klassen überspringen durfte. Mit 14 Jahren hatte er bereits ein Ausweis in der Tasche, ein Reifezeugnis, um die Universität zu besuchen, mit 14 Jahren. So schlau war der Kerl und so fleißig. Er wurde manchmal auch ausgelacht, weil er so fleißig lernte. Und mit 16 Jahren begann er Theologie zu studieren, mit 16 Jahren. Und dabei lernte er auch die alten Sprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch. Stell dir mal vor, in diesem Alter, ich habe auch einmal Hebräisch ein bisschen gelernt. Und der Kerl, habe ich gelesen, konnte in 1,5 Jahren hat er 6-mal das Alte Testamentisch in Hebräisch durchgelesen. Wahnsinn! Als wir noch auf Krishon ein bisschen Hebräisch lesen mussten, zum Glück war der nicht dabei, dieses Gestammel. Und dennoch übersetzen, zum Glück hatte ich bei der Prüfung einen bekannten Bibeltext, aus der Geschichte Elia, ich hatte gleich vorher darüber gepredigt, das war gut, ich habe es am meisten erraten, weil das ist so schwierig. Aber August Hermann Francke in nur 1,5 Jahren 6-mal das Alte Testament in Hebräisch durchgelesen und das nicht alles, nebenbei lernt er noch Französisch, Englisch und Italienisch. Und mit 22 Jahren trug dieser August Hermann Francke bereits den Doktorhut. Doktor der Theologie, er war hoch angesehen bei vielen Professoren und auch ganz allgemein in der akademischen Welt. Das gefiel ihm auch. Er hat sich auch immer schick gekleidet, dieser August Hermann Francke. weil er wollte das gut dastehen, angesehen sein in der akademischen Welt. Aber dann mit 24 Jahren machte August Hermann Frank ein tiefgreifendes Erlebnis, das die Ausrichtung seines Lebens völlig veränderte. Das ist der Grund, warum wir heute noch von ihm reden, von diesem August Hermann Franke. Wir reden ja heute nicht mehr von allen schlauen Kerlen, die es gegeben hat, aber von ihm reden wir noch. Wegen diesem tiefgreifenden Erlebnis, das eigentlich ganz harmlos angefangen hat. Franke wurde nämlich angefragt, in Lüneberg in Deutschland eine Predigtvertretung zu machen. Er war ja Theologe. Eine Predigtvertretung. Und er hat als Predigttext Johannes 20, Vers 31 gewählt, was ihr auch gleich da vorne seht. Das war der Predigttext für Frankes Predigte, den er sich aussuchte, wo es heißt, was hier berichtet ist, eben im ganzen Johannesevangelium, das wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und das Ziel von Frankes Predigt war, er wollte seinen Zuhörern, die er vor sich hatte, aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen einem leeren Kopfglauben und einem lebendigen Glauben. Aber der Schuss, der ging buchstäblich hinten raus. Also er wollte den Zuhörern zeigen vor ihm, der Unterschied zwischen leerem Kopfglauben und lebendigem Glauben. Und jetzt traf es ihm. Er selber berichtet, August Hermann Franke, in der Vorbereitung tat ich plötzlich einen Blick tief in mein eigenes Herz und merkte, dass dieser lebendige Glaube bei mir selber fehlt. Das merkte er. Er merkte plötzlich, dass die Theologie, die ich mir 8 Jahre lang angeeignet habe, nur in meinem Kopf ist. Und er merkte auch, dass ich mit meiner bisherigen Gelehrsamkeit nur mein eigenes Ego aufpolieren wollte, um Ansehen zu haben, eben bei den Professoren in der akademischen Welt. Und er merkte bei der Vorbereitung dieser Predigt schmerzlich, dass er die Theologie eigentlich missbraucht hat, um sein eigenes Ego aufzupolieren. Und diese Einsicht löste einen riesigen inneren Kampf aus bei August Hermann. Er ging so weit, dass er auf die Knie fiel und schrie zu Gott und sagte, wenn es dich Gott überhaupt gibt, dann erbarm dich über mich. Dann schenk mir deine Gnade. Ich Akademiker, akademischer Egoist. Und Franke selber berichtet, wie wenn man eine Hand dreht, so berichtete das, ist mir plötzlich bewusst geworden, die Gnade Gottes ist da. Gott hat mich angenommen, weil Jesus stellvertretend am Kreuz für meinen Egoismus gestorben ist. Wie man eine Hand umdreht, sagt Franke, ist mir bewusst geworden, Gott ist jetzt mein Vater, ganz real. Und so ist Franke also vom einstudierten Kopfglauben zum lebendigen Glauben durchgebrochen. Und das war eine ganz zentrale Stunde des Pietismus. Und jetzt ist vielleicht die Frage, was hat das mit Pädagogik zu tun? Wenn wir diese Geburtsstunde von August Hermann Franke nicht verstehen, diese geistliche Geburtsstunde, dann können wir auch seine pädagogischen Ansätze, die er später dann formulierte und vor allem auch lebte, nicht verstehen. Und ich möchte deshalb diese geistliche Geburtsstunde von August Hermann Franke mit 24 Jahren noch vertiefen mit einem Satz, der ganz typisch ist für ihn. Was er später immer wieder auch gelehrt hat und selber eben erlebt hat mit 24 Jahren. Er sagt, nur wenn das Evangelium mein persönlicher Besitz geworden ist, rettet es mich. Christliche Traditionen genügen nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz auch für den ganzen Pietismus, der prägend war. Alles, was ich nicht selbst erfahren habe, alles, was ich nicht selbst erfasst habe, was ich nicht selbst erlebt oder erliebt habe, wird mich in den Stunden verlassen, wo aller Schein und alle Heuchelei weichen wird. Es ist sehr prägnant zusammengefasst, was später den ganzen Pietismus geprägt hat. Deshalb eine sehr bewegende Geburtsstunde des Pietismus. Glaube ist also nicht Kopfsache, sondern eine Herzenssache. Wir haben es schon gehört von den Lehrern. Und wenn es eine Herzenssache ist, dann dürfen wir im Alltag auch entsprechende Erfahrungen machen mit diesem Jesus. Eine bewegende Geburtsstunde des Pietismus hier bei August Hermann Franke. Und diese Hinwendung zu Christus, die eben Franke mit 24 Jahren vollzogen und eben auch erlebt hat, die hatte tiefgreifende Auswirkungen in seinem Leben und auch in seinem Umfeld. Ich kann jetzt nur einige Streiflichter erwähnen. Franke kam dann später als Dozent nach Leipzig. Dort hielt er Vorlesungen. Und er begann mit Vorlesungen über biblische Bücher. Und der Hörsaal, wo er lehrte, der war zunehmend überfüllt. Und die Hörsäle der orthodoxen Professoren wurden immer leerer. Ja, warum? Das war völlig neu in der Theologie, dass man über Vorlesungen hielt über biblische Bücher. Man hatte in der Theologie damals nur noch über Luther-Schriften philosophiert in den Vorlesungen. Das machten die orthodoxen Professoren, die hatten immer weniger Zuhörer. Und die Hörsäle von Franke, die waren rammelvoll. Er legte ein Buch nach dem anderen im Hebräischen und auch in der griechischen Sprache aus. Und dieser neue Glaube Frankes und seine Liebe zum Evangelium zündete das Herz von vielen Studenten an. Man weiß, dass das Neue Testament in Griechisch in allen Buchhandlungen rund um Leipzig herum ausverkauft war. Vorher wollte das niemand lesen, der Studenten. Es wurde ja nur über Lutherschriften doziert und philosophiert. Die waren ausverkauft. Ja, was war dann das Besondere an den Vorlesungen von August Hermann Franke? Ich möchte jetzt auch wieder mit einem markanten Satz zusammenfassen, was er lehrte. Das ist ganz typisch auch für den Pietismus. Er sagte, das Wort Gottes enthält nicht nur einen sachlichen Inhalt, sondern die Bibel, das Wort Gottes, es begegnet uns personenhaft und spricht uns unmittelbar an. Mit anderen Worten sagt Franke hier, das Wort Gottes ist nicht da, um uns intellektuell ein bisschen zu kitzeln. Dass wir sagen, oh, das ist auch noch interessant, was in der Bibel steht und das habe ich auch nicht gewusst. Ein bisschen darüber zu philosophieren, sondern Franke sagt, nein, wenn wir Gottes Wort lesen, dann spricht mich Gott höchstpersönlich als Person an. So wenn ich mit dem Daniel rede. Ist das nicht philosophisch, sondern ich spreche mit ihm als Person. Und ich spreche ihn unmittelbar an. Das heißt, alles, was ich sage, das meine ich so. Das gilt, das ist verbindlich. Und das war neu. Dieser neue Glaube von Franke und seine Liebe zum Evangelium zündeten viele Herzen von Studenten an. Und das hatte diese Vorlesungen, die hatten Auswirkungen in Leipzig und war nicht nur bei den Studenten, auch bei den Bürgern. Die kamen dann auch zu diesen Vorlesungen, erhielt sie dann immer mehr auch in deutscher Sprache. Aber vor allem bei den Studenten hatte das Auswirkungen. Ein rechter Student damals war gekennzeichnet, ich zitiere wörtlich, durch viehisches Saufen. Das war ein richtiger Student, der richtig saufen konnte damals. Der richtig balgen und raufen konnte, der so richtig die Bürger verprellen konnte und der Verkehr hatte mit leichtfertigen Mädchen. Das war das Kennzeichen eines rechten Studenten damals in der damaligen Zeit in Leipzig. Und jetzt haben die Familien gemerkt, wo diese Studenten wohnten und auch alle Schlummermütter, wo sie wohnten. Eine, die wunderten sich über die Veränderung bei diesen Studenten. Die balgten und soffen nicht mehr, sondern waren plötzlich hilfsbereit. Und jetzt ging das noch weiter, jetzt fing man also in diesen Familien, wo die Studenten wohnten, auch an, die Bibel zu lesen. Natürlich gab es auch Spott. Man sagte dann zum ersten Mal diesem Studenten, auch Franke, das sind eben Pietisten, das sind die Frömmler, heißt das übersetzt. Und Franke wurde dann auch wieder aus Leipzig verjagt, immer wieder verjagt. Aber generell überall, wo August Hermann Franke hinkam, gab es geistlichen Aufbruch. Seine Predigten trafen das Herz und das Gewissen der Menschen. Und es wird auch berichtet, dass Franke auch ein außergewöhnlich freundliches Wesen hatte. Ein außergewöhnlich freundlicher Mensch war. Und eine weitere Auswirkung dieser Hinwendung Frankes zu Christus war, er begann sich dann immer mehr mit dem sozialen Elend, der sozialen Not der damaligen Zeit zu beschäftigen. Das Land war völlig verwüstet, die Menschen verwahrlost. Die Spuren des Dreißigjährigen Krieges waren allgegenwärtig. 20% der Bevölkerung damals in Deutschland waren völlig verarmt, lebten also vom Betteln, sie mussten betteln gehen. In einem Vorort von der Stadt Halle, wo später August Hermann Franke bis zu seinem Tod wirkte, waren von 200 Häusern in dieser Ortschaft 40 waren Spelunken und Kneipen. Also da wurde gesoffen, da wurde gespielt und gerauft bis in die Nacht hinein. Man ging dann auch noch zum Teil in die Kirche zu Franke, aber die haben geschlafen meistens oder eben den Rausch eben ausgeschlafen oder waren sogar noch betrunken. So muss man sich das vorstellen. Die Gassen damals in den Städten waren übersät mit Unrat, mit toten Tieren, Katzen und Hunden. Mal vorstellen, wie das gestunken hat. Und diese Verwahrlosung der Menschen betraf vor allem auch die Kinder. Viele hatten ja keinen Vater mehr, weil der gefallen war im Dreißigjährigen Krieg. Und wenn sie noch einen hatten, war der meistens unsichtbar. Also Kindererziehung, das war nichts für Männer, das war so üblich in der damaligen Gesellschaft. Und wenn sie auftauchten in der Familie und wenn sie noch da waren, die Väter, dann haben sie oft die Kinder verprügelt. Das war damals üblich, rohe Gewalt wurde geübt an den Kindern. Schon die kleinste Gefühlswallung von Erziehern oder auch von Lehrern hat Prügel ausgelöst. Man muss das so verstehen, das war einfach die Gesellschaft war völlig verwahrlost nach dem 30-jährigen Krieg. Das war eine verrohte Gesellschaft, das war normal. Und weil die meisten Eltern das Schulgeld ja für ihre Kinder nicht bezahlen konnten, trieben sich die Kinder meistens unbeaufsichtigt auf den Straßen herum, balgend, fluchend, alte Männer oder alte Menschen belästigend, ja, die kannten ja nichts anderes, sie haben ja nichts anderes gesehen bei den Erwachsenen. Und so begann dann Franke in Halle im Jahre 1694 mit einer täglichen Almosenverteilung an Kinder, aber auch an erwachsene Menschen. Unterdessen hatte Franke auch geheiratet. Und seine junge Ehefrau, die hat ihn zu 100% in dieser Sache unterstützt. Täglich Almosenverteilung, das ging so, sie öffneten ihr Paarhaus für Kinder und Erwachsene und dann hat Franke 15 Minuten lang den Leuten und den Kindern das Evangelium erklärt, 15 Minuten, und dann durften sie wieder gehen mit einem Paket von Lebensmitteln. Aber das war natürlich nur ein heißer Tropfen auf einen Stein oder ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und Franke hat überlegt, ich muss da noch was anderes machen. So begann er dann in seiner Wohnung, jung verheiratete da in der eigenen Wohnung, Achtung, verheiratet, tat er eine Armenschule auf. Zuerst mit 4 Kindern und dann waren es dann ein bisschen mehr. 2 Stunden täglich. Er hat arme Studenten angestellt, die 2 Stunden lang Kinder unterrichteten. Aber was nachher dann wieder auf der Straße abging, das hat fast alles oder alles weggewischt, was da gelehrt wurde in diesen 2 Stunden. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das die Lehrer manchmal auch ein bisschen. Dass wieder ein bisschen weggewischt wird, was man den Kindern beibringt. Aber da war alles weg. Morgen konnte man wieder von neuem anfangen. Und so gründete August Hermann Francke ein erstes kleines Waisenhaus. Mit 5 Kindern und dann mit 18 Kindern. Und dann ließ August Hermann Francke dieses große Waisenhaus bauen. Ohne Geld. Er hatte kein Geld dazu, ließ das einfach bauen. Und die bauten auch. Das wurde in Halle zum Stadtgespräch. Und die Leute schütteln den Kopf, spinnt der eigentlich? Und die Bauten und Bauten an diesem Haus gibt es heute noch schön restauriert in Halle. Man kann das übrigens noch heute besichtigen, die ganze Frankschen Stiftungen. Und er hat ja natürlich auch einen Baumeister. Und der Baumeister kommt zu August Hermann Francke und sagt, du, aber jetzt muss ich die Löhne bezahlen für meine Bauarbeiter. Und Francke sagt, ich habe kein Geld, aber ich habe Glauben. Glauben, dass Gott versorgt. Und als er das gesagt hatte, ging die Tür auf und ein Student kam und brachte 30 Taler, genauso viel Geld, wie er brauchte, um die Löhne zu bezahlen. Und das geschah nicht nur einmal, sondern mehrere Mals. Deshalb steht hier auf dem Grabstein von August Hermann Francke, er vertraute Gott. Ich habe kein Geld, aber ich habe Glauben. Und viele haben Mut geschöpft von diesem Beispiel von Francke und sind mutig geworden, im Glauben auch Schritte zu unternehmen. Und im Glauben und ohne Geld, aber auch ohne Schulden zu machen, hat Francke in der Folge viele soziale Institutionen gegründet. Zum Beispiel das erste Lehrerseminar in Deutschland, Bürgerschulen. Und was ich noch ganz lustig fand, als ich das alles nachlas, er hat auch ein Frauenzimmerstift gegründet. Das kennen wir auch so, das Frauenzimmer. Ein Frauenzimmerstift, das war ein Haus für adlige, ledige Damen, die dort wohnen konnten und nicht belästigt wurden, wohnen und arbeiten. Ein Frauenzimmerstift und vieles, vieles, vieles mehr. Und zuletzt ließ Francke diese große Schulstadt bauen für 2200 Schulkinder. Und von diesen Schülern waren 40% Mädchen. Das war neu. Und diese Schulstadt, die ihr da hinten seht, das war eine große Sensation in ganz Europa. Diese Schule hat eine riesige Ausstrahlung auf ganz Europa. Und zudem hat August Hermann Francke auch eine ganze Fülle von Reformen in der Pädagogik eingeführt. Ich kann hier aus Zeitgründen natürlich nur einige Eckpunkte erwähnen. Ich sage es noch einmal, es war durchaus üblich, wenn Kinder überhaupt erzogen wurden, dass sie vor allem in den Familien mit dem Prügelstock erzogen wurden. Und so war es auch in der Schule. Das waren barbarische Zustände. Für viele Kinder war die Schule, wenn sie überhaupt gehen konnten, die Hölle. Mit prügelnden Lehrern. Stell dir mal das heute vor. Kommt einer gleich in den Knast, oder? Wenn das auskommt. Aber das war normal. Und so hat Francke einen großen Wert gelegt, zuerst auf die Erziehung des Lehrers. Deshalb hat er begonnen mit Lehrerseminaren, das erste in Deutschland. Er sagt, die Erziehung muss zuerst beim Lehrer beginnen. Und sein Ansatz war, durch einen Lehrer können wir dann den Kindern ein gesundes Vaterbild vermitteln, das ja damals nicht möglich war in der Gesellschaft und in den Familien. Aber durch den Lehrer ist es möglich, den Kindern ein gesundes Vaterbild zu vermitteln. Ein weiterer Ansatz von Franke war in seiner Pädagogik: Die Liebe zur Jugend soll der Triebkraft aller Erziehung sein. Und das Hauptziel von aller Erziehung soll sein, dass junge Menschen lernen, zur Ehre Gottes zu leben. In der Verantwortung zu leben vor ihrem Schöpfer. Und statt Prügel empfahl Franke als pädagogisches Mittel Liebe. Natürlich gepaart mit einer festen Hand, aber Liebe. Natürlich für unsere Verhältnisse war das immer noch sehr ruppig in diesen Hallschen Schulen. Aber da wurde doch Liebe geübt. Weiteres pädagogisches Mittel, Geduld haben mit den Kindern. Franke hat angefangen, die Gaben der Kinder individuell zu fördern. Das waren die drei Mittel. Liebe, Geduld und wie schön, und das Gebet. Wie schön, dass wir heute Vertreter haben vom Gebetskreis der VBG. Wir haben noch heute ein wichtiges Mittel. Das Gebet für die Schule, für die Kinder. Und Franke hat das nicht nur gelehrt, er hat das selber gelebt. Er war ein Mann der Stille, der am Morgen viel Zeit mit Gott verbracht hat. Der lebte von dieser Quelle vom Wort Gottes. Das gab ihm auch die Ruhe in all den Anfeindungen. Der wurde unglaublich angefeindet. Das ist ja immer so, die Pioniere, die werden immer angefeindet. Dass er das ertragen konnte. Und dann noch etwas Besonderes bei Franke in seiner Pädagogik. Er hat den Schulunterricht bereichert mit der Einführung der sogenannten Realienfächer. Zum Beispiel Fächer wie Naturkunde, Geographie, Physik und Geschichte als Schulfach. Das war völlig neu. Und das wurde dann auch praktisch geübt und gelernt in dieser Schulstadt. Ich zeige sie noch einmal aus einer anderen Perspektive, ich hoffe, wir sehen sie. In dieser Schulstadt hat es unter anderem ein Naturkundemuseum. In dieser Schulstadt hatte es einen botanischen Garten gehabt damals, eine Sternwarte, stellt euch mal vor. Und auch eine Apotheke, das gab es überhaupt nicht in Deutschland. Das war sensationell bei Franke. Und so wurden diese neuen pädagogischen Ansätze von August Hermann Franke bahnbrechend damals für die Jugenderziehung. Und sie waren 100 Jahre wegweisend für das Schulwesen im damaligen Deutschland. Natürlich im Wechsel der Gesellschaften sind auch in der Pädagogik immer wieder neue Erkenntnisse und Ansätze gefragt. Aber ich glaube, viele dieser Ansätze, pädagogischen Ansätze von August Hermann Franke, die sind zeitlos geblieben. Und vor allem zeitlos geblieben ist die Quelle des Wortes Gottes, die diese Lebenswende, diese geistliche Lebenswende bewirkt hat bei August Hermann Franke, aus denen dann so viele Segenströme flossen bis heute. Und ich möchte zum Abschluss nochmals diesen entscheidenden Vers für Franke nochmals einblenden. Aus Johannes 20, Vers 31, wo es heißt: Damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Franke hat gemerkt, ich brauche das Evangelium, ich brauche diese Gnade vom Kreuz. Franke hat gemerkt, meine Gelehrsamkeit, die hilft mir allein nicht weiter, das alles im Kopf haben, reicht nicht. Sondern Frank hat gemerkt, ich brauche dieses persönliche Angeschlossensein vom Lebensfluss Gottes. Und daraus ist so viel Segen geflossen aus dem Leben von August Hermann Franke. Und wie ist es heute? Ich bin überzeugt, genau das brauchen wir heute noch. Persönlich, täglich, dieses ganze enge Angeschlossensein vom Lebensfluss des lebendigen Gottes. Damit auch aus unserem Leben inspirierendes Leben fließen kann. Segensströme Gottes fließen können in den Alltag. Auch das brauchen wir noch heute als Lehrer. Angeschlossen sein am direkten, persönlichen Lebens- und Segensstrom von Gott. Brauchen wir als Lehrer, das brauchen wir als Handwerker, brauchen wir als Mütter und Hausfrauen, brauchen wir als Bürogummis oder als Geschäftsleute immer wieder. Damit inspirierendes Leben noch heute daraus fließen kann zur Ehre Gottes. Und dazu möchte uns August Hermann Franke ermutigen. Ich möchte jetzt schließen noch mit einem Zitat von Erich Bayreuther, der eine feine Biografie geschrieben hat über Franke. Ich zitiere ihn, er sagt: Dem großen Kinderfreund August Hermann Franke gilt noch heute unsere tiefe Dankbarkeit. Amen. Ich würde gerne jetzt noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus Christus, du bist unser Erlöser. Wir kommen bewusst nochmals zu dir am Ende dieses Gottesdienstes. Danke für das inspirierende Leben von August Hermann Franke. Danke, dass sein Leben so tiefe Segensspuren hinterlassen hat, bis heute. Und danke, Jesus, dass das Christsein und Nachfolge von dir noch heute nicht eine Kopfsache ist, sondern eine Herzenssache. Und dass wir so immer wieder neu auch ganz praktische Erfahrung mit dir machen können im Alltag. Danke für die Reformation des erwecklichen Pietismus, die das wieder ganz neu deutlich gemacht hat, was in deinem Wort steht. Und Jesus, wir bitten dich, hilf du auch uns. Wir leben in einer Welt, wo wir so abgelenkt werden, dass wir fest angeschlossen bleiben bei dir, bei deinem Lebensfluss. Dass auch aus unserem Leben viele Segensspuren zu deiner Ehre fließen können. Das bitten wir, Jesus, wie es Peter Hahn einmal gesagt hat: Lass die Welt Schlagzeilen machen, aber wir wollen Spuren für die Ewigkeit hinterlassen, Jesus. Hilf uns, dass das nächste Woche gelingt und wir das erleben können, im Kleinen wie im Großen. Und wir bitten dich, Jesus, noch einmal um den Schutz und den Segen für unsere Lehrer und für unsere Kinder. Ja, der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Amen.